letzte Runde
zu unserem Thema. Ich habe es jetzt genannt, die Autorität und Unfehlbarkeit der Bibel. Man kann es ja mal ganz theoretisch überlegen, wenn die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist, dann haben wir in ihr einen unvergleichlichen Schatz. Wenn das, was die Bibel sagt, das ist, was Gott sagt, dann enthält die Bibel die wertvollste Information der Menschheitsgeschichte. Wenn das so ist, dann ist die Bibel die höchste Autorität für unser Glauben, Denken und Leben. Autorität der Heiligen Schrift. Wenn aber das behauptet wird, die Geschichten im Alten Testament sind Mythen oder Legenden, es sind schöne Erzählungen, ja, die was Geschichtliches betonen wollen, aber so in der Geschichte nie wirklich passiert sind. Das Letztere lässt man manchmal weg, um die Frommen nicht so sehr zu verschrecken. Ja, dann fehlt der Schrift an Substanz. Solange die Irrtumslosigkeit der Schrift nicht als Grundlage bejaht wird. Und schauen wir uns nochmal an diesen Bibelvers aus dem 2. Timotheusbrief, 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Also ganz klar wird hier gesagt, der Ursprung der Heiligen Schrift bezieht sich zunächst auf das Alte Testament, indirekt auf die ganze Bibel. Der Ursprung der Schrift ist Gott selbst. Das Ergebnis ist ein Werk, das Gottes Geist bewirkt hat, aber sozusagen das auch von ihm erfüllt ist. Er wirkt heute noch durch dieses Wort. Nun bleibt aber die Art und Weise der Inspiration ein Geheimnis für uns. Zum größten Teil jedenfalls. Es gibt nur ganz kleine Stücken, wo es uns mal klarer wird, wie es Gott gesagt hat. Ich habe schon erwähnt, ja, wenn Gott etwa den Johannes unterbricht bei der Niederschrift. Ja, und er hatte ja vorher was gesehen und hat später aufgeschrieben. Bei den Propheten war es manchmal so, die haben es erstmal gepredigt. Jeremia zum Beispiel, dann hat er es aufgeschrieben. Dann wurde es vom König gelesen, der hat alles vernichtet. Gott sagt, ich sage es dir nochmal, ja, schreib es nochmal auf. Also das war schon manchmal ein richtiger Prozess. Manchmal konnte auch ein kurzes Stück diktiert werden direkt, aber oftmals war die Grundlegung sozusagen Geschichte. Und ich denke, das wissen wir nicht genau, aber man könnte sagen, das, was Mose aufgeschrieben hat, ist ein Stück rückwärts blickende Prophetie. Ja, ich habe es gestern schon erklärt, oder war es heute früh, ich weiß schon gar nicht mehr. Der Prophet ist ein Sprecher Gottes. Er sagt einfach weiter, was Gott ihm gesagt hat. Ob das die Vergangenheit betrifft, das ist manchmal so, manchmal sicher so. Er deutet auch die vergangene Geschichte, das merken wir bei den Propheten, also in den bibelschriftlichen Propheten. Er sagt manchmal was von der Zukunft, aber immer sagt er was in die Gegenwart. Denn er ruft zur Umkehr, immer. Und Sie haben das in ganz unterschiedlicher Weise empfangen, aber wir dürfen nicht an automatisches Schreiben denken. Das gibt es nur im Okkultbereich. Ja, Schreibmedien oder so etwas, das ist unwürdig für unseren Gott. Und abgesehen von kurzen Texten, wo Gott mal was gesagt hat, haben wir keinen Beleg in der Schrift dafür, sondern er benutzt auch die Menschen mit ihrer Art und Weise zu denken. Das merkt man ganz deutlich, auch in den Übersetzungen merkt man das noch. Wenn ihr mal einfach vergleicht, wie Johannes argumentiert, etwa in seinen Briefen, die drei Johannesbriefe oder bloß den ersten, ja, und nehmt mal dagegen etwa den Galaterbrief oder den Römerbrief oder so, Paulusbriefe. Paulus denkt ganz straff in einer logischen Struktur. Johannes denkt, also das ist durchaus auch logisch, was er sagt, aber bei dem geht es nicht also stracks vorwärts, ja, aus dem folgt das und dann folgt das und dann folgt das, so macht es Paulus. Bei Johannes, er kommt zu einer Wahrheit, setzt dann nochmal an, kommt wieder zur gleichen Wahrheit, aber sozusagen eine Stufe höher. Dann nochmal sagt er das Gleiche, wieder zu einer neuen Wahrheit. Also man merkt es schon ganz deutlich, wie die Einzelnen schreiben, hier benutzt Gott den Menschen. So macht es Gott auch heute. Er vergewaltigt nie jemand. Und das war das Prinzip Gottes auch bei dem Herrn Jesus. Wie man in der Kirchengeschichte ringen musste dadurch, also in der Theologiegeschichte, Jesus, bis man begriffen hat, Jesus war ganz Gott und ganz Mensch gleichzeitig. Was unser logisches Denken schon ein Stück übersteigt. Aber wenn wir in die Göttlichkeit hineindenken, müssen wir auch sagen, okay, es gibt manches, das geht über unseren Horizont. Ja? Logik ist eine gute Sache, das hat Gott in die Schöpfung hineingelegt. Wir sollen logisch denken und wir kommen auch manchmal in der Schöpfung schon, gerade in der Physik oder so, an die Grenzen von Logik. Ja, wir merken manches, da gibt es wunderschöne Beispiele, aber das kann jemand von euch hier besser erklären als ich. Es ist schon gut, wir wissen, Gott möchte, dass wir logisch denken, aber wir kommen eben auch an Dinge, wo Gott darüber hinausgeht. Und das zu fassen, ihr müsst euch mal vorstellen, wie schwer das war für einen Propheten, der hat was gesehen, was man eigentlich gar nicht beschreiben kann. Aber er musste es ausdrücken, in Worten, die er damals überhaupt bloß kannte. In seiner damaligen Welt. Johannes hat was gesehen von einem Himmel. Von einer unmöglichen Stadt. Wie ein Würfel, ein riesiger Würfel. So kann keine Stadt sein auf der Erde. Aber er hat sowas gesehen und er muss es beschreiben. Mit den schönsten Dingen, die er kannte. Edelsteine und Gold und Glas und wer weiß das alles, ja? Für uns ist das ja auch ziemlich öde, für unser Verständnis. Aber für uns ist das ganz schwer, auch Prophetentexte in der Weise zu verstehen, weil man da etliche Klippen sozusagen überwinden muss. Ihr müsst euch mal vorstellen, zuerst hat der Prophet etwas gesehen. Dann zweitens hat er sich hingesetzt und hat das aufgeschrieben. Drittens, er musste das mit seinen menschlichen Worten aufschreiben, was er an himmlischen Dingen gesehen hat. Manches durfte er gar nicht weitergeben. Fast unfassbare Dinge. Ja, Paulus hat das auch mal geschrieben, dass er sozusagen versetzt worden war und er wusste nicht genau. Ja, war es im Leib, außerhalb des Leibes? Er schreibt da ganz vorsichtig und schreibt nicht mal direkt von sich. Er will das wahrscheinlich überdecken. Jetzt haben wir den Text vor uns. Ich habe das manchmal gemacht. Ich habe mal eine Bibeltage gemacht in der Gemeinde über Sacharja, auch die Visionen Sacharjas. Und bei einer habe ich gesagt, liebe Geschwister, ich möchte morgen, da haben wir noch mit Polylux gearbeitet oder mit Overhead, sagt man heute, ihr sollt mir aufmalen, und wehe, ihr guckt irgendwo nach, ihr dürft nur in die Bibel gucken, aufmalen, was Sacharja hier gesehen hat. Da ging es um den Leuchter. Ja, das ist ganz schön kompliziert, ihr könnt es ruhig mal probieren. Ja, das ist, ich glaube, war es die letzte Vision, wo er den Leuchter sieht, ja, wie, also der Leuchter und der Siebenarmige, ja, und dann kommen, sind also irgendwelche, also Röhren, ja, die den mit Öl versorgen, dann ist irgendwo ein Trichter, ja, und ein Ölbaum steht daneben, da fließt vom Ölbaum her das in den Trichter rein, über die Röhren zu den, ja, und wie, ja, mal das mal richtig auf. Das heißt, das macht die Schwierigkeit deutlich, wenn ein Mensch und wir jetzt als Menschen, wir müssen zunächst mal aus dem, was der Prophet aufgeschrieben hat, also er hat ja ein Bild in Worte verwandelt. Ja? Wir müssen aus den Worten zunächst mal in unserem Kopf verstehen, was hat denn der gesehen? Das ist richtig schwer. Ja? Und wenn wir das falsch verstehen, und ich kann euch sicher sein, ihr versteht es immer falsch, wenn ihr mal Hesekiel lest, etwa die Beschreibung vom Thron Gottes, das geht also so, das kann kein Mensch richtig beschreiben. Ja? Der geht hoch und zu allen Seiten und wer weiß was alles. Also das ist also absolut schwer. Also wir müssen jetzt aus den Worten uns wieder mal eine Vorstellung machen, das Bild sozusagen zurückholen, was der Prophet mit Worten aufgeschrieben hat. Ja? Und dann erst dürfen wir das deuten. Also seid vorsichtig bei den Propheten und legt euch nicht so weit aus dem Fenster, da könntet ihr rausfallen. Da muss man wirklich gut überlegen, braucht einen guten Führer. Meinthalb, es gibt schon gute Kommentare auch darüber, mit aller Vorsicht. Ja. Aber so ist der Vorgang. Ich wollte nur mal deutlich machen, wie schwer das ist für einen Menschen, etwas aufzuschreiben, was er gesehen hat. Etwas wiederzugeben. Schon uns fällt das ja schwer, wenn wir was hier bei uns gesehen haben und mal beschreiben sollen. Natürlich hat Gott sie dabei geführt. Und die Schrift ist jetzt inspiriert und wir können daran festhalten. Es ist also wirklich ganz wichtig, was hier steht. Also der Ursprung der Schrift ist Gott selbst. Das Ergebnis ist ganz von Gottes Geist erfüllt. Aber die Art und Weise, wie er es gemacht hat, war nur ganz selten echt Diktat. Meistens war es anders. Er hat geheimnisvoll gewirkt und hat diese Menschen benutzt. Also die charakteristischen Persönlichkeiten, die literarischen Stile der Schreiber, die er ausgewählt hat, hat er benutzt. Wir können festhalten, weil die Schrift durch göttliche Inspiration vermittelt wurde, ist sie wahr und zuverlässig in allen von ihr angesprochenen Fragen und wird uns nicht in die Irre führen. Und dabei beschränkt sich Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit nicht nur auf geistliche und religiöse Dinge, die mit unserer Erlösung zusammenhängen, sondern auf alles, was die Schrift sagt. Das ist sehr wichtig. Und das wird uns aber präsentiert, auch heute im weiten Bereich evangelikaler Theologie. Und das ist für mich schon erschütternd, wenn ich das erlebe und solche Leute, also solche komischen Sätze sagen, ja, natürlich glauben wir an den Herrn, aber ihre eigenen Voraussetzungen, in ihrer eigenen Theologie würden sie stracks zum Unglauben führen. Die sagen bloß an irgendeiner Stelle, halt, wir gehen nicht weiter. Aber das ist völlig willkürlich. Das eine glauben wir, Johannes 3,16 glauben wir, aber irgendwas anderes im Alten Testament glauben wir nicht. Oder ein Wunder vom Herrn Jesus glauben wir nicht, was auch im Johannesevangelium steht. Das ist absolut Willkür und unlogisch. Und deswegen, es ist logisch unsinnig und praktisch willkürlich, nur die biblischen Aussagen oder über das Heil für unfehlbar zu halten. Alle anderen sind fehlbar. Das sind also Geschichten, die haben das eben geschrieben so, ja, um den Herrn zu ehren oder irgend sowas. Aber wenn ich mich nicht mehr auf diese Tatsachen verlassen kann, was hat das für einen Sinn? Wer zum Beispiel, oder so, ja, man nimmt also vor allen Dingen Aussagen aus über Geschichte und Naturwissenschaft überhaupt nicht ernst. Ich möchte euch also empfehlen, ich habe da hinten auf der rechten Seite liegen, diese sogenannte Chicago-Erklärung von der Unfehlbarkeit der Heiligen Schrift. Da ist also schon mal ausgedrückt in klugen Sätzen von führenden Bibelwissenschaftlern, wirklich gläubigen Männern von damals, die das mal ausgedrückt haben. Was können wir mit Fug und Recht sagen? Was können wir wirklich glauben, aussagen? Und das geht so weit und im Bibelbund haben wir das auch als unsere Grundlage. Das geht, die Wahrheit Gottes betrifft auch geschichtliche und naturwissenschaftliche Fragen. Natürlich ist das so bei naturwissenschaftlichen Dingen, das musste Gott den Menschen ja so eingeben, den damaligen Menschen, die mussten das verstehen können. Also oft sind es einfach Anschauungsberichte, genauso wie wir sagen, die Sonne geht auf, das stimmt ja in Wirklichkeit gar nicht. Die Erde dreht sich bloß weiter. Aber so haben sie es auch gesehen. Und so haben sie es auch ausgesagt, in poetischen Texten zum Beispiel. Und das kann man. Wie ein Bräutigam am Hochzeitstag kommt sie hervor. Und wie ein strahlender Sieger durchläuft sie die Bahn. An einem Ende des Himmels geht sie auf und läuft hinüber bis zum anderen Rand. Psalm 19, mein Lieblingspsalm. Und der dann auch gleichzeitig vom Wort Gottes redet, ist also völlig klar. Aber dass die Bibel Falsches aussagt, man kann ja nicht unsere Methoden der Wissenschaft anwenden, aus dem einfachen Grund, weil die Wissenschaft sich in 100 Jahren derartig ändert, dann stimmt vieles schon nicht mehr, was damals stimmte. Also, jetzt mal praktisch. Wer zum Beispiel nicht wahrhaben will, dass Adam und Eva in geschichtlicher Zeit gelebt haben, wirklich als Personen, der wird auch nicht glauben können, die Geschichte vom Sündenfall. Wenn es aber keinen Sündenfall gegeben hat, dann ist auch keine Erlösung nötig. Wozu? Ja? Dann wäre Christus für umsonst gestorben und unser ganzer Glaube wäre nichtig. Daran hängt es. Wir glauben nicht nur eine schöne Geschichte, die jemand also erdichtet hat und die sagen dann, ja, ja, das ist aber trotzdem wahr. Aber die glauben es ja gar nicht, dass es passiert ist. Ich habe das interessanterweise mal in einer Zeitschrift gelesen. Damals habe ich die gelesen, Bild der Wissenschaft, ist schon eine Weile her. Dass also auch nicht-christliche Geschichtswissenschaftler festgestellt haben, die jüdisch-christliche Religion ist die einzige Religion auf der Welt, die sozusagen ein lineares Geschichtsbild hat. Das geht also los, konsequent bei einem Anfang, geht durch bis zum Höhepunkt und dann bis zu einem definierten Ende. Es funktioniert die Geschichte nicht in ewigen Kreisläufen, wie das also etwa in den östlichen Religionen gesagt wird und in manchen anderen. Man hat ein Geschichtsverständnis in der Bibel und die unsäglichen Geschlechtsregister, worüber jeder Bibelleser stöhnt. Ja, wenn er die lesen muss, da hat man ja schon Probleme, das überhaupt auszusprechen. Und man liest manchmal drüber weg. Die sind aber Belege dafür, dass sie geschichtlich gedacht haben. Das gab es zum Beispiel in Ägypten nicht, der wir übrigens unsere Chronologie verdanken in mancher Hinsicht und die wahrscheinlich auch korrigiert werden müsste. Von daher, die Ägypter hatten nicht so ein lineares Geschichtsverständnis. Man hat doch immer ausgelöscht möglichst, was der vorige Pharao gemacht hat. Wenigstens die Texte und so, ja, dass immer nur der Neue galt. Und da gibt es also manche sehr kuriose Sachen bei den anderen. In der Bibel geht das logisch weiter. Der gebar dem und so in dem Alter sowieso und dann starb er, ja, und dann der wurde und so weiter und so weiter, ja. Und da kann man natürlich rechnen, die Juden rechnen noch so zurück. Und ihre Jahreszahlen geben sie von Adam an her. Die wollen natürlich nichts mit Christus zu tun haben. Ja, vor Christus oder nach Christus, ja. Okay, das heißt also, wir wollen es nochmal festhalten, ganz hart gesagt, wenn Adam und Eva nicht gelebt hätten, wäre Christus für umsonst gestorben. Ich kann mich erinnern an eine Diskussion bei uns an der Bibelschule in Burgstedt. Erzählte mir dann bloß ein Bibelschüler, dass jemand von einer anderen Bibelschule mal da war und die diskutiert hatten auch über Schöpfung, Evolution und wie man das so macht, über alle möglichen Dinge, wie man so reinkommt. Und unser Schüler sagte dem anderen dann im Lauf dieses Gesprächs, ja, also weißt du, wenn Gott so viele Milliarden Jahre gebraucht hat, um überhaupt die Erde zu schaffen und das Leben dann nochmal ein paar Millionen und sowas alles, wie lange müssen wir dann eigentlich warten auf den neuen Himmel und die neue Erde? Der andere war so geschockt, dass er gesagt hat, ich lasse mir meinen Glauben nicht von dir nehmen. Ja, was denn? Man merkt nur, wenn du den Anfang verlierst, verlierst du auch das Ende. Was hat das für einen Sinn, zu glauben, Christus kommt in einer Million Jahre wieder? oder in einer Milliarden oder 5 Milliarden oder 13 Milliarden, wie viel man eben gerade bieten mag, wie er gebraucht hat, das alles zu errichten. Ich meine, das ist ein anderes Thema, wenn wir über Schöpfung sprechen, aber denkt einfach nur mal an die Schöpfungswunder unseres Herrn Jesus. Wie lange hat es gedauert, aus Wasser Wein zu machen? Bei der Hochzeit zu Kana. Ja? Ganz simples Beispiel. Maximum wäre die Zeit, die der eine Diener brauchte, um zu schöpfen und es dem Speisemeister zu bringen. Diese Zeit stand zur Verfügung. Dann waren 600 Liter Wasser in besten Wein verwandelt. Das heißt, Gott kann schon eine bestimmte Zeit benutzen, aber wenn es um echte Wunder geht, ist das mit der Zeit eine ganz andere Geschichte. Also, darüber kann man sich belesen, da gibt es genügend Sachen. Also, ich habe natürlich hier einige Bücher mitgebracht, auch von Wort und Wissen herausgegeben. Alexander vom Stein, sehr schönes Buch, Creatio, biblische Schöpfungslehre, sehr gut illustriert und schön dargestellt, einfach. Das kann man also, kann jeder verstehen im Prinzip. Es gibt andere, die sind ein bisschen schwieriger, muss ich ja zugeben. Also dieses zum Beispiel, das hat mich aber fasziniert, Markus Widdenmeier, Welt ohne Gott, eine kritische Analyse des Naturalismus, also ist praktisch dasselbe wie Materialismus, aber es ist ein genauerer Ausdruck in der Philosophie. Das hat mich absolut fasziniert, dass ich endlich mal begriffen habe, wie denken denn die? Und wie war das mit unserer Welt? Also wie ist also die ganze Schöpfung, das Weltall, ist eine derartig grandiose Ordnung. Das kann man inzwischen wenigstens abschätzen, ausrechnen. Das ist wahnsinnig kompliziert. Also bloß die sogenannte tote Materie. Man spricht ja davon, dass wirklich alles darauf ausgerichtet war, hier die Erde zu haben. Und dass hier mal Leben entsteht. Das sind so viele Bedingungen nötig, das zu erfüllen. Ein Naturalist kann das nicht erklären. Und manche Dinge, die man erst in den letzten Jahrzehnten überhaupt erst entdeckt hat. Also man nennt das die Feinabstimmung des Universums. Einige Konstanten, die so extrem genau sein müssen. Einer von diesen Leuten hat mal gesagt, nichts hat meinen Atheismus, ein Atheist, hat meinen Atheismus so sehr erschüttert, wie die Entdeckung der Feinabstimmung innerhalb des Kohlenstoffatoms. Das hing dann mit den Schalen zusammen und sowas alles. Er sagt, das hat mich betroffen gemacht, denn wenn das nicht genau so ist und genau in diesem Rahmen nur passiert, mit so geringen Abweichungen, dann würde kein Leben existieren. Denn vom Kohlenstoff hängt alles Leben ab. Dass das alles so funktioniert, ist ja die Gesetze, die wir entdecken, wenn ich das mal noch so nebenher sagen darf, die Gesetze in Physik oder Chemie oder sonst wo in der Wissenschaft, die Gesetze, die wir entdecken, beschreiben ja nur, was normalerweise unter den gleichen Voraussetzungen immer wieder passiert. Ja? Unter diesen Voraussetzungen passiert das und das. Sie erzeugen das aber nicht. Aber so wird es uns oft dargeboten in populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen. Ja, also unsere Gesetze erlauben das nicht. Die Gesetze können gar nichts erlauben. Die Gesetze können gar nichts bewirken. Sie beschreiben einfach nur die Vorgänge. Es muss aber jemand geben, der das erhält. Und die Bibel sagt das, dass Christus die ganze Welt erhält. Auch am Funktionieren erhält, damit alles funktionieren kann. Und es genügt ein Wort von ihm und alles würde zusammenfallen. Und irgendwann wird das auch mal passieren. Aber es gibt gläubige Wissenschaftler, die sich ernsthaft mit diesen Fragen beschäftigen und hochinteressante Dinge schon auch herausbekommen haben. Es ist nicht dumm zu glauben, was die Bibel sagt. Auch in äußeren Fragen, auch in geografischen Fragen und in allen anderen. Also, wir hatten das schon gesagt, wer den Anfang verliert, verliert letztlich auch das Ende. Und eine fehlerhafte Bibel, wie sie heute selbst von manchen evangelikalen Autoren behauptet wird, würde uns zu einem falschen Christus führen. Wir müssen dabei nicht annehmen, das müssen wir auch nicht, ja, dass die Inspiration den biblischen Autoren generell Allwissenheit oder so etwas verliehen hat, aber sie konnten zuverlässige Aussagen über das machen, was sie niederschreiben sollten. die Dinge, die sie auf Gottes Veranlassung hin, also über die sie sprachen und niederschrieben. Eine fehlerhafte Bibel führt zu einem falschen Christus. Und noch etwas, wir müssen es einfach mal ganz einfach und logisch überlegen. Wer unterscheiden will, was in der Bibel richtig ist und was falsch, der macht sich zu einem Richter über die Bibel. Ich entscheide, das ist zu glauben, das ist nicht zu glauben. Jakobus verwendet mal dieses Argument in seinem Brief. Da geht es ums Gesetz, ja, dann machst du dich sozusagen, du überhebst dich über den Gesetzgeber, wenn du das nicht machst, was Gott gesagt hat. Ich bin dann der Maßgebende. Ich. Das Interessante ist, wenn man das mal ernst nimmt, was die Theologen sagen, Gerhard Mayer hat das mal gemacht, das ist einer von den wenigen Bischöfen, die wirklich ganz gläubige Leute sind. Ich schätze ihn sehr, er war schon ein paar Mal bei unserer Rüstwoche in Leipzig dabei. Er war eine Zeit lang Bischof in Württemberg. Und sein erstes Buch, ich glaube, es war das erste, was er geschrieben hat, da war er noch Pfarrer irgendwo im Schwarzwald. Das hieß Das Ende der historisch-kritischen Methode. Das ist so eine typische Methode in der Theologie. Und er hat einfach mal die Ergebnisse der Theologen genommen. Und also, wer jetzt gesagt, okay, das ist jetzt Gottes Wort, alles, was Christum treibt, sagt einer nach dem schönen Lutherwort. Luther hat es nicht so gemeint, wie die Theologen das dann ausgelegt haben, ist aber egal. Ja? Oder also die Mitmenschlichkeit, die Liebe, das ist das Eigentliche, oder andere hat das gemacht und das gemacht. Wenn du diese Ergebnisse von den verschiedenen Theologen nimmst, die heben sich praktisch selbst auf. Jeder sagt was anderes. Ja, was soll ich denn jetzt noch glauben? Wer hat jetzt die Autorität? Wenn der Mensch sich erhebt, ja, dann macht sich der Mensch zum Richter über Gottes Wort. Und ja, mein Denken, Glauben und Leben, das hängt dann nur noch von dem ab, was ich gerade will. Man kann jederzeit irgendein Bibelwort zitieren, aus dem Zusammenhang reißen. Das ärgert mich maßlos, wie ich das erlebe, auch erlebt habe von führenden Leuten, auch heute in der evangelischen Theologie etwa, die also wachen über falsche Lehren angeblich oder irgend so ein Zeug. Ja, wir hatten den mal eingeladen, haben ihn erzählen lassen. Und wie er dann, wie die Leute anfangen wollen, mit Jesus die Bibel zu kritisieren. Mit Jesus darf ich das. Nehmt dann irgendein Wort heraus. Also es ist euch gesagt, aber ich sage euch. Man kann an vielen Stellen deutlich zeigen, da meint der Herr Jesus überhaupt nicht das Alte Testament, sondern er meint die Überlieferungen, die mündlichen Überlieferungen, damals noch, ja, und sagt, ich sage euch, und er führt sie immer wieder zur Schrift zurück. Und wenn er sich aufs Alte Testament bezieht, sagt er, er macht klar, was Gott eigentlich dabei gemeint hat bei den Geboten. Er erhebt sich niemals über das Gesetz. Aber die machen uns das klar mit solchen Worten, als ob wir allesamt blöd sind. Und das kann mich schon maßlos ärgern. Solche Sachen. Nein. Und ich sage ganz deutlich, wer die Unfehlbarkeit der Bibel leugnet, der verwirft die Autorität Gottes. Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, ein Bekenntnis zur völligen Autorität, Unfehlbarkeit und Irrtumslosigkeit der Schrift ist für ein gesundes Verständnis des ganzen christlichen Glaubens lebenswichtig. Und es sollte dazu führen, dass wir dem Bild von Christus immer ähnlicher werden. Natürlich gibt es Probleme in der Bibel. Wir verstehen nicht alles gleich. Es gibt auch unterschiedliche Auslegungen manchmal, auch unter uns. Darüber können wir noch reden. Ihr habt Gelegenheit, heute Abend noch über Fragen nachzudenken. Wir haben ja jetzt schon die Zeit bis zum Abendbrot überbrückt. Schon. Deswegen höre ich jetzt auf. Aber ich möchte das. Es ist nicht dumm, das zu glauben. Und ich kann sehr wohl die gleichen Fakten, die ich habe, in der Bibel ganz anders deuten, als manche andere Leute das machen. Ich möchte ernst nehmen, was die Bibel sagt. Ich komme eigentlich nur ganz selten an Grenzen, wo ich sage, Ich weiß es einfach nicht. Bis heute hat kein Mensch eine vernünftige Erklärung dafür. Dann muss ich stehen bleiben und sagen, ich akzeptiere erstmal, Gott hat das so gewollt, gesagt, Punkt. Vielleicht eines Tages wird es klar. Und manchmal sind Dinge ganz überraschend klar geworden. Zwei simple Beispiele noch zum Schluss. Ist ja noch 10 Minuten bis zum Abendbrot. Pilatus. Es gab lange Zeit im letzten Jahrhundert, da haben Theologen gesagt, Pilatus hat nie existiert. Den gibt es nicht. Wir lesen nichts in römischer Geschichte von Pilatus oder irgendwas. Ja. Das ist ja bloß ein Mensch des Glaubens. Bis man plötzlich, ich weiß nicht mehr wann genau, den Pilatus-Stein entdeckt hat. Auf einmal steht was, dass Pilatus, also in Stein gemeißelt, das ist ein Stein, der einmal in einem Gebäude eingefügt war, später für was anderes verwendet wurde. Man hat ihn wieder entdeckt. Als wir unsere Israel-Reise gemacht hatten, haben wir den auch fotografiert. Das war natürlich, den lassen sie dann nicht mehr im Freien stehen, sondern bloß eine Kopie davon. Aber da mussten sie akzeptieren, ja, es stimmt tatsächlich. Oder ich bin mal drauf gestoßen, das war also lustig für mich. Ich musste damals Prophetie unterrichten und ich bin mal so durchgegangen durchs Alte Testament und Bileam, die Bileams-Weissagungen. Und das war für mich völlig überraschend. Ich hatte da ein kleines Büchlein entdeckt irgendwo über Bileam und die Geschichte, wo also von ihm berichtet wird. Und das war sogar also ziemlich liberal, aber trotzdem, auf einmal beschreiben die niederländische Archäologen, haben in den 70er Jahren eine Stele gefunden, wo also von einem Mann, einem gewissen Bileam, Ben Beor, also Sohn des Beor, geschrieben steht, der Flüche ausgesprochen hat, die wirklich eingetroffen sind. Auf einmal haben niederländische Archäologen es tatsächlich gefunden, dass der Bileam, von dem die Bibel genau das aussagt, dass der wirklich gelebt hat. Okay, wir hatten vorher auch kein Problem damit. Aber so ganz überraschend kommt plötzlich was zutage. Oder beim Daniel, der Belsazar soll auch nie gelebt haben, weil man den erstmal nicht in den Königslisten gefunden hat. Die Sache mit der Schrift an der Wand oder so, ja, der. Und auf einmal hat man gemerkt, ja, er hat dem Daniel ja versprochen, du wirst der Dritte sein in meinem Reich. Warum hat er ihm bloß den dritten Platz versprochen, während der Pharao beim Josef immerhin den zweiten versprochen hat? Nach ihm gleich. Den dritten deswegen, das hat man viel später erst rausgekriegt, weil er selber bloß der Zweite war. Sein Vater lebte nämlich noch, der war König und er war mit dem Heer außerhalb, weit weg. Der ist erst dann, hat er gemerkt, das wurde ja belagert, Babylon, von Persern, und war in höchster Gefahr in dieser Nacht, als er das gesehen hat. Ja? Also, da ist er ranmarschiert, er hat es nicht mehr richtig erreicht. Babylon wurde erobert, in der Nacht wurde er umgebracht. Und er hat den Daniel den höchsten Platz gegeben, den er außer sich selbst sozusagen geben konnte, das war der Dritte. Auf so eine Kleinigkeiten in der Bibel, auf einmal wird es doch deutlich, man hat es dann doch in der Geschichte rausgekriegt. Es lohnt sich, dem Wort Gottes zu vertrauen in jeder Hinsicht. Dazu kann ich euch nur ermutigen. Punkt. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Da können wir uns den ganzen Abend amüsieren damit. Danke. Okay.
Alles klar.
Bitte. Ich schreibe schon eine ganze Weile so eine Geschichte um. Wir hatten heute früh diese alten Schriften gesehen,
ja,
die man immer älter verfolgen kann. Wenn man im Internet manchmal guckt, da gibt es dann so bösartige Webseiten, die dann von anderen Schriften berichten, die angeblich genauso aus der Zeit stammen, und aber in eine andere Realität beschreiben. Also da gibt es ein Thomas-Evangelium und ein Lukas-Evangelium. Ich kann sowas immer nicht einschätzen. Wo kommt das her? Wie ist sowas zu verstehen? Was könnte dahinter stecken? Außer der Bosheit der Menschheit.
Man fragt sich das manchmal. Wie kann das überhaupt sein?
Das Evangelium stammt erstens nicht von dem Jünger Thomas, von dem sogenannten Zweifler. Ja? Also, es ist nach allem, was wir wissen, das ist also nachweisbar, dass es viel später entstanden ist. Das kann man feststellen durch verschiedene Methoden, selbst von den gefundenen Abschriften, wie alt die sind und so weiter und so weiter. Das ist nie anerkannt worden in den Gemeinden. Ich habe euch erzählt, dass die Gemeinden das völlig freiwillig gemacht haben. Es gab nie einen Streit. Es gibt, in einem Buch habe ich das gelesen, also auch statistische Untersuchungen, ja, wie, also welche Schriften man hatte und wie man hoch die geachtet hat. Da gehörte das Thomas-Evangelium nicht dazu. Ja. Es beschreibt also die Kindheitsgeschichten von Jesus, dass er also bei einigen Tauben aus Lehm gebildet hat und plötzlich flogen die davon oder so. Das sind mehr oder weniger Märchen. Wenn die Gemeinde das gemerkt hat, es ist also bei, ich weiß jetzt nicht mehr genau, bei welchem Buch das war, ich glaube Petrus-Evangelium oder so, ist jemand erwischt worden, ein Presbyter, also ein Ältester irgendeiner Gemeinde, der das geschrieben hat. Er hat das aber mit dem Namen des Petrus geschmückt, was er geschrieben hat. Ja, er wollte das schreiben, um Petrus zu ehren. Der ist rausgeflogen, der ist ausgeschlossen worden, als sie das gemerkt haben. Die Gemeinden haben sowas nicht geduldet, wo sie auch wussten. Deswegen war ein Kriterium heute bei der Kanonizität, es musste nachgewiesen Ursprung bei den Aposteln oder ihren Schülern haben. Ja, deswegen hat man, es gab Pseudepigraphen, nennt man das, ja, also Schriften, die entstanden sind, denen man also nicht den eigenen Namen gegeben hat, sondern einen anderen Namen, damit die Schrift eine Autorität hat und auch kopiert und gelesen wird. Das hat die Gemeinde aber nicht geduldet. Eine Zeit lang wurde das einfach behauptet in der Kirche und manche Journalisten machen es immer noch. Es basiert nicht auf seriöser Wissenschaft. Es ist also ein paar Jahrhunderte später erst entstanden. Ich weiß es nicht bei Thomas, müsste ich nachgucken. Ja, aber so ungefähr.
Aber es sind tatsächlich alte Schriften.
Ja, es sind alte Schriften. Ja, klar. Es gab ja auch Sektierer, es gab wirklich Sektierer, die haben allen Blödsinn geschrieben. Ja, und zum Beispiel, es ist ein Anlass, habe ich heute nicht erzählt, es ist ein Anlass für die Kanonbildung, dass es einen Irrlehrer gab namens Marcion. Das ist hochinteressant. Der Marcion, das war also Sohn eines Reeders oder selber ein Reeder, also der Schiffe ausrüstet und so und verschickt und einen Haufen Geld verdient. Und der, wie war das? Der ist irgendwo, ich glaube, der musste weg aus seiner Gemeinde, hat sich da irgendwas zu Schulden kommen lassen. Ja? Kam dann nach Rom, hat also sehr schnell irgendwie hohe Stellung bekommen in der Gemeinde und der war also ein absoluter Antisemit. Der hat alles Jüdische einfach rausgestrichen. Ja? Und Marzionisten, so nannte man die, dann später seine Anhänger, der gewann eine große Anhängerschar überall und er hat gesagt, also er hat einen Teil vom Lukas-Evangelium stehen gelassen, die anderen alle nicht. Matthäus hat so viel Jüdisches reingeschrieben, ja, und sowas, ja. Und Paulusbriefe ein paar, ja, und so. Und das ist jetzt die Heilige Schrift, haben die Sektierer gesagt. Und von daher wurden sie gezwungen, und vielleicht hat Gott das manchmal so zugelassen, ich weiß nicht, das ist vielleicht eine kühne Behauptung jetzt von mir, aber dass die Gemeinde sich endlich mal besonnen hat, ja, was sind denn nun unsere heiligen Schriften? Jetzt müssen wir mal sagen, jetzt müssen wir es mal ausdrücken, wir müssen mal eine Liste aufstellen. Was gehört eigentlich dazu? So kann das sein. Es gab eine Menge Irrlehrer. Ja? Und die haben auch Schriften veröffentlicht. Und die gibt es zum Teil auch heute noch. Aber die sind erstens viel, viel jünger als die Schriften der Apostel und ihrer Schüler. Und von daher muss man das nicht ernst nehmen. Und das kann man also relativ leicht eigentlich einordnen.
Ja, schön, wenn du es liest, also, dass es nicht dazu gehört.
Ja gut, wenn du das Original kennst, merkst du ja die Abweichung. Ja? Wenn du richtig weißt, wie ein Geldschein aussehen muss, dann merkst du am besten, was Falschgeld ist. Ja, so ist es ja bei uns auch. Okay.